Herzlich willkommen bei Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der Habeleffer Raum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute geht es hinauf in die Berge, genauer gesagt auf unsere Almen. Diese wertvollen Kulturlandschaften stehen aktuell vor großen Herausforderungen, vom Klimawandel bis hin zu drohenden Verlusten an Weideflächen. Mein heutiger Gast ist Diplom-Ingenieur Siegfried Steinberger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Diplom-Ingenieur Steinberger beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der nachhaltigen Almweideführung und er zeigt uns heute, wie mit richtigem Weidemanagement wertvolle Almflächen erhalten und sogar verbessert werden können. Diplom-Ingenieur Steinberger hat auch als Erstautor an einer aktuellen ÖAG-Infoschrift genau zu diesem Thema mitgewirkt. Darüber hinaus sprechen wir auch über die Effekte des Klimawandels, neue Herausforderungen und auch Chancen auf der Alm. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch heute mit Diplom-Ingenieur Siegfried Steinberger. Lieber Sigi, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, guten Morgen, grüß Gott. Ja.
Siegfried, du sitzt ja jetzt bei dir zu Hause in Bayern und wir sind über das Telefon miteinander verbunden. Trotzdem verbindet uns beide die Liebe zur Grünlandwirtschaft und auch zu unseren Almen. Warum ist dieses Thema Almen für dich so spannend und so interessant und warum bringst du dich dort so ein?
Ja, warum bringe ich mich dort so ein? Almen ist traditionelles Kulturland, das unsere Vorfahren über Jahrhunderte hinweg geschaffen und erhalten haben. Und wenn ich jetzt so eine Rückschau mache zu meiner Kindheit, die Almen verändern sich leider zum Nachteil. Sie verbrauchen, sie fallen aus der Bewirtschaftung und hat eigentlich auch dann negative Auswirkungen auf die Umweltgefahren, sprich Hochwasser, sprich Lawinenabgänge etc. Und wir haben leider Gottes dokumentiert bei uns in Bayern, genauso wie in Österreich, dass wir einfach diese wertvollen Futterflächen, Weideflächen kontinuierlich verlieren.
Siegfried, jetzt ist es ja so, dass der Klimawandel auch auf den Almen oder speziell auch auf den Almen seine Wirkungen zeigt. Und vielleicht kannst du zu Beginn ein bisschen uns dort mit hineinnehmen. Wie zeigt sich das und was bedeutet das jetzt eigentlich auch für unsere Bäuerinnen und Bauern?
Ja, der Klimawandel war ja zunächst nur immer diskutiert. Tritt er ein, tritt er nicht ein. Aktuell sind wir ja massiv davon betroffen. Wir haben global eine Erwärmung von etwa 0,8 Grad Celsius im Vergleich zum Referenzzeitraum 1961 bis 1990. Im Berggebiet dokumentiert die doppelte Erhöhung. Also wir haben jetzt aktuell so 1,6, 1,7 Grad mehr. Wir sind im Alpenraum eigentlich noch die großen Gewinner vom Klimawandel, weil wir noch ausreichende Niederschläge haben. Andere Regionen Österreichs, ich denke jetzt vielleicht Niederösterreich, Burgenland oder bei uns Niederbayern, die Ackerbauregionen, sind die Riesenverlierer, weil die durch die höheren Temperaturen zwar besseres Wachstum hätten, aber dort fehlen die Niederschläge. Ja. Auf den Almen ändert sich durch diese Temperaturerhöhung der Zuwachs an Biomasse, also nicht nur auf den Weiden, sondern auch die Bäume, die Wälder wachsen wesentlich stärker, die Jahresringe werden wesentlich dicker. Was jetzt aber in der Bewirtschaftung die größte Herausforderung ist, dass sich die Jahreszeiten verändern. Vor allen Dingen werden die Winter kürzer, die schneebedeckten Zeiten werden kürzer und die Vegetation beginnt aktuell in den letzten Jahren um circa 3 bis 4 Wochen früher als noch vor 40, 50 Jahren.
Was bedeutet das jetzt konkret für die Bäuerinnen und Bauern und für die Almwirtschaft?
Hat man über Generationen hinweg den Aufwuchs auf der Alm so früh wie möglich genutzt, weil man im Tal Futter sparen musste, weil man vielleicht auch schon kein Futter nicht mehr entsprechend gehabt hat. Durch diese Verfrühung der Vegetation es ist zwingend erforderlich, dass man den Auftriebszeitpunkt an die Vegetation wieder anpasst. Also traditionelle Auftriebsdaten an bestimmten Feiertagen oder an bestimmten Namenstagen, die sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Das Problem ist, wenn wir die Tiere zu spät auf die Alm bringen, dann finden die Tiere bereits einen großen Futtervorrat vor, den sie abweiden sollen, müssen. Und gleichzeitig beginnt aber das intensive Graswachstum und die Rinder haben keine Chance mehr, dass den Aufwuchs wegbringen. Dann wird er überständig alt und wird dann im Laufe der Zeit vom Vieh gemieden.
Das heißt ja dann auch, dass ich im Frühling einen Futterüberschuss oder im Sommer zu Beginn einen Futterüberschuss habe und das fehlt mir dann im Herbst, oder?
Ich habe einmal diesen Spruch geprägt, man kann im Frühjahr keinen Futtervorrat für den Herbst anlegen. Ja, das geht nicht. Wir müssen schauen, dass wir den Aufwuchs so früh wie möglich abweiden, denn Rinder wollen, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie ausweichen können, wollen Rinder keinen faserigen Stängel fressen. Das machen sie nicht. Außer sie werden gezwungen. Rinder gehen immer auf hochverdauliche Blattmasse. Diese ständig wieder nachwachsende Blattmasse ständig wieder abweiden und was letztlich in Schossen geht, in die Ährenbildung, wird vom Vieh gemieden. Es wird dann im Sommer braun, dann haben die Almweiden Juli, August werden die rot und da sieht man schon von der Weiden, dass diese Futterüberschüsse nicht mehr abgefressen werden.
Sigi, du hast ja auch einen Ausspruch getätigt, dass es auf der Alm ein sogenanntes magisches Dreieck geben muss. Und das muss ich beachten. Kannst du uns dieses magische Dreieck ein bisschen erklären? Wo sind die Eckpunkte und was bedeutet das dann konkret?
Ja, das magische Dreieck, habe ich deshalb magisches Dreieck genannt, das magische Dreieck der Alm- und Halbwirtschaft, weil ein Dreieck muss drei Ecken haben, sonst ist kein Dreieck nicht. Also die Dinge müssen ineinander greifen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das magische Dreieck bringt eigentlich die Grundsätze, die Eckpunkte in einer Form zusammen. Das beginnt einmal mit dem ersten Punkt, den wir schon angesprochen haben, mit einem rechtzeitigen Auftritt zu Vegetationsbeginn.
Zwischenfrage, wie erkenne ich als Bäuerin und Bauer den rechtzeitigen Auftriebstermin?
Der rechtzeitige Auftriebstermin in alter Literatur wird geschrieben, eine Alm muss unten grün sein, in der Mitte braun und oben weiß. Ja. Der Spruch ist leider Gottes durch den Klimawandel eigentlich nicht mehr gültig, weil die Almen, sobald die Schneeschmelze eingetreten ist, grünen die explosionsartig von unten bis oben. Der rechtzeitige Auftritt ist gekommen, wenn die Gunstlagen einer Alm, die Lägerflächen in der Regel die niederen Flächen ergrünt haben, wenn die Vegetation losgeht und eine beständige Wetterperiode vorhergesagt ist. Wir treiben die Tiere nicht auf, wenn er in der nächsten Woche Schnee fallen würde. Das ist klar. Auf flachen Almen mit geringem Höhenunterschied, das sind eigentlich die schwierigsten Almen zur Beweidung. Hier ist es so, dass man mit der Beweidung beginnen, wenn die Senken ergrünt haben. Wo es etwas wärmer ist, weil der Wind drüber pfeift, wo die Nährstoffe eingewaschen werden und so weiter. Wenn die Senken ergrünt haben, beginnt die Beweidung. Die Rinder finden in den Senken für die erste Woche, erst eineinhalb Wochen ausreichend Futter. Und im Laufe der Zeit ergrünen dann die Hügel, die Höhe, die Buckel und so weiter. Und dann habe ich da wieder einen frischen Aufwuchs.
Sigi, warum ist es so schlecht, wenn ich diesen Auftriebszeitpunkt, du hast ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wenn ich den versäume?
Das Problem ist, dahingehend hat man in früherer Zeit sehr rechtzeitig, sehr früh aufgetrieben, dann haben die Tiere für wenige Tage einen Futtervorrat gehabt und sind praktisch in das wachsende Gras geweidet. Ja, das Gras wächst dem Rind ins Maul. So war dieser Grundsatz in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten. Wenn wir zu spät kommen, findet das Vieh einen entsprechend hohen Futtervorrat vor. Das Vieh wird sich an den Gunstlagen konzentrieren und wird die peripheren Flächen, die Randbereiche nicht aufsuchen, wenn sie nicht gelenkt werden. Und somit wird dort das Futter überständig und somit verbrauchen unsere wertvollen Weideflächen zusehends.
Das heißt, wir haben eine sehr heterogene Nutzung dann und es gilt auch jetzt sozusagen der Grundsatz, das Futter muss den Tieren ins Maul wachsen. Das ist das Ziel, oder?
Das ist richtig und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Eckpunkt vor dem magischen Dreieck. Werden wir sehr ungleichmäßige Nutzung oft mal vorfinden. War es bis in die 70er, 1980er Jahre durchaus üblich, dass entsprechende Hirten auf der Alm waren, dass man hüppig Kinder gehabt hat, Tierbuben, wie wir sagen und so weiter, die Rinder zum rechten Zeitpunkt an den rechten Ort getrieben haben und dort gehütet haben. Also man hat das Gras zur rechten Zeit abgeholt. Das ist ganz wichtig, wenn man gerade die Gräserarten oder die Bestände sich vor Augen führt. Zum Beispiel ein Borstgrasrasen, Birstling, wie wir sagen, der muss so früh wie möglich, also ja erstes abgeweidet werden, bevor er in die Ähren schieben geht, sonst fressen die Rinder den nicht mehr, wenn er in der Blüte ist. Ein Magerrasen, den kann ich ganz zum Schluss beweiden, weil hier habe ich Blühpflanzen, da habe ich Blattpflanzen in erster Linie, den kann ich vielleicht auch dann erst Mitte vom Sommer das erste Mal beweiden. Und so kann ich meinem Aufwuchs der Reihe nach zur rechten Zeit abholen. Leider, oder Fakt ist, dass wir diese Hirten, diese Hütteleute nicht mehr haben. Drum müssen wir den Ganzen mit der gelenkten Weideführung, sprich mit Elektrozäunen, entgegenwirken, damit wir die Rinder gleichmäßig den Bestand entsprechend über die Alm führen. Ja, also das versteht man dann unter gelenkter Weideführung. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir eben die Kunstlagen, die massiv beweidet werden, die den täglichen Aufwuchs, der ja regelmäßig folgt, wieder abweiden. Das entspricht dann zumindest am Anfang einer Kurzrasenweide. Die Rinder haben, solange der Wachstumsschub stattfindet, bis Mitte der Alm, seit Juli, je nach Höhenlage August, hier ausreichend Futter. Der Rest wird überständig. Und wenn dann ab Mitte der Almzeit der Futterzuwachs aufgrund abnehmender Tageslänge, aufgrund sinkender Temperaturen oder auch Hitze nachlässt, finden diese Tiere auf diesen Fressinseln, wie ich das immer nenne, auf dieser vorangegangenen Kurzrasenweide, keinen ausreichenden Futterzuwachs mehr. Und diese Flächen werden dann massiv überweidet, sodass auch die Grasrabe, sprich das Wurzelwachstum, leidet. Und somit die Hänge instabil werden und eigentlich dann mehr Probleme bereiten, als wir mal eigentlich uns wünschen.
Also du hast es schon ein bisschen angesprochen. Wir müssen also Zäune errichten und wir müssen ein Koppelwirtschaftssystem eigentlich umsetzen, oder?
Wir müssen ein Koppelsystem einrichten, das ist richtig. Der Almbauer braucht jetzt da nicht Angst haben, dass er 1000 Koppeln braucht oder so. In der Regel haben je nach Höhenlage, bei uns in Bayern beginnen die Almen bei etwa 1000 Meter Seehöhe. Das sind etwa 4 bis 5 Koppeln ausreichend. Die mittleren Almen 1300 bis 1500, 600, 700 Meter Höhe, da reichen oftmals 3 bis 4 Koppeln. Noch höher gelegene, diese klassischen Hochalmen. Hier ist es wichtig, dass ich vor allen Dingen, Beispiel Nord- und Südhänge trenne. Die Südhänge beginnen in der Vegetation früher, die Nordhänge später. Das Vieh frisst immer das jüngste Futter, dann wird sie immer die Nordhänge aufsuchen. Oder die Höhenlage begrenzen, Querzäune machen, dass die nicht sofort nach oben gehen.
Sigi, wie lang bleibt man jetzt in einer durchschnittlichen Alm, in einer Koppel dann dringen, bevor man in die nächste wechselt? Gibt es da eine Faustzahl dazu?
Wie lange bleibt man drin? Das ist eine einfache Antwort, bis der Tisch sauber ist.
Bis was?
Bis abgefressen ist.
Bis abgefressen
ist. Bis der Tisch sauber ist.
Okay.
Das ist, man kann das nicht an Tagen, an Stunden oder sonstiges festmachen. Einzig allein entscheidend ist, dass dieser Aufwuchs weitgehend am besten komplett abgeweidet ist. Dazu brauchen wir zum Schluss vielleicht die letzten 2-3 Tage vor dem Umtritt ein bisschen einen Weidedruck. Die Tiere müssen vielleicht vom Futter her etwas knapper sein. Die werden aber dann belohnt, wenn sie in die nächste frische Koppel gehen Und so machen sie uns dann zum Schluss der letzten Tage vom Umtritt auch die Weidepflege. Da werden Pflanzen fressen, die vielleicht weniger schmackhaft sind und so weiter.
Jetzt gehen wir zum dritten Punkt, oder? Vom magischen Dreieck. Was ist der dritte Punkt?
Der dritte, ja, der macht mich ein bisschen nachdenklich, der dritte Punkt. Wir haben durch diese Klimaerwärmung, durch die Verlängerung der Vegetationszeit bei ausreichend Niederschlägen einen deutlichen Zuwachs an Biomasse, an Futter. Gleichzeitig durch eine Koppelwirtschaft wird der Futterertrag erhöht, weil wir den Aufwuchs zur rechten Zeit abholen und der Wiederaustrieb erfolgt. Die können 2, 3, 4 Umtriebe pro Jahr vor allem auch schaffen, je nach Höhenlage. Das heißt aber umgekehrt, wenn der Grundsatz erfüllt sein soll, eine Weide muss abgeweidet sein, nicht beweidet, sondern abgeweidet, dann braucht man mehr Vieh. Mhm. Und das ist jetzt das Problem, das wir haben bei uns in Bayern, genauso wie es jetzt langjährig in Österreich mitkriegt, das Almvieh fehlt uns in dieser Zahl, wie wir es bräuchten. Wir bräuchten etwa, das haben verschiedenste Projekte gezeigt, 40-50% mehr Vieh auf unseren Almen, um diese Flächen, die wir jetzt vorfinden, nachhaltig zu erhalten.
Wo kriegen wir die Tiere in Zukunft her? Aus den Gunstlagen, die austrocknen? Dass man sagt, okay, Herr Jungvieh, gebt uns das sozusagen als Almbauer, ich nehme Zinsvieh auf? Was ist da der Ansatz?
Das ist meine große Forderung, dass wir da größer denken, dass wir da vor allen Dingen in der Beratung umdenken. Wir müssen den Bauern im Tal oder in diesen vermeintlichen Gunstlagen wieder beibringen, den Wert der Weidehaltung, den Wert der weidebetonten Aufzucht. Das ist ja unstrittig, die Daten liegen ja vor. Damit die Betriebe lernen, diese Kälber an die Weide gewöhnen, zum Grasen bringen. Was Kälbchen nicht lernt, lernt Kuh nimmer mehr. Mhm. Und hier gibt es doch große Defizite in Österreich und in Bayern in der Beratung, dass man hier in der Weide kompetent vorwärts geht. Der Transport von weidegewohnten Vieh, ich bewirtschafte selber nur einen Betrieb, einen reinen Weidehof. Bei mir fahren die Rinder bis zu 300 Kilometer auf dem Betrieb. Eben aus Gebieten, Sommertrockenheit, Nährstoffprobleme, sprich Grundwasser, Nitrateintrag. Und aus solchen Gebieten muss das Rind raus und muss zu uns in die Berge.
Und hilft uns dann natürlich auch Futterreserven am Heimbetrieb zu sparen? Das muss man ja wissen. Also wenn ich dort verliere durch zunehmende Trockenheitereignisse oder Starkregenereignisse oder Unwetter, dann hilft, das war ja früher auch, die Alm war ja eine wichtige Futterquelle über den Sommer hinweg, oder?
In der Tat, das ist so. Und wir könnten hier gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten, wenn mehr Jungvieh auf die Almen geht, wie wir es bräuchten, könnte man die Talbetriebe, ich möchte das nicht zwingend sagen, extensivieren, aber man kann die Düngungsintensität, die uns ja an manchen Gebieten Probleme macht, reduzieren, wieder auf ein angemessenes Maß zurückfahren und somit hätten wir hier auch wieder eine Win-Win-Situation.
Sigi, wir haben jetzt relativ viel über den Almauftrieb gesprochen, dass der zeitig sein muss, dann braucht es das Weidemanagement, das braucht die Anzahl an notwendigen Tieren. Ist sozusagen der Tierbedarf über die Weidesaison hinweg, ist der konstant? Gehe mit 10 Kalbinnen rauf und hole die 10 wieder runter? Oder pflücke ich, wie ist der Herbst vor allem auch? Beginne ich frühzeitig welche herunterzunehmen? Kann ich im Herbst Schäden produzieren, die mir dann im nächsten Jahr Probleme bereiten? Reden wir vielleicht auch ein bisschen über den weiteren Vegetationsverlauf.
Durch diese Koppelwirtschaft kann man diesen Wachstumsschub, der je nach Höhenlage Mai beginnt bis Juni anhält, in den Sommer schieben. Ja? Dass man hier die Aufwüchse, die Folgeaufwüchse, die ja dann wieder frisch sind, zweiter, dritter Aufwuchs, in den Sommer schiebt. Das geht eigentlich wunderbar, dass man das so praktiziert. Es hat historisch gesehen Ich denke jetzt gerade in Niederösterreich war das zum Beispiel, bei uns ist das auch belegt, in alten Almbriefen aus dem 18. Jahrhundert, die sogenannte Halbzeitvieh gegeben. Ja, Halbzeitvieh war oftmals Vieh, das im Spätsommer abgekalbt hat, das man dann Mitte der Almzeit abgeholt hat. Ist leider Gottes verschwunden, aus logistischen Gründen und so weiter, aber wäre auch eine Möglichkeit, früher kalben die Tiere im Frühjahr zeitig auf die Alm zu bringen. Und dann, wenn Straßen hingehen, wenn die Alm erschlossen ist, die Tiere einfach bei einer Viehnachschau wieder abholt. Aber das ist vom logistischen her ein bisschen Herausforderung und wird sich nicht durchsetzen, denke ich nicht.
Aber es ist sozusagen, es wäre eine Variante, wo ich noch und die Alm noch unterstützen kann, dass ich sozusagen im Herbst ein paar Tiere nach Möglichkeit früher wieder herunternehme.
Also das wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit und wenn die Bauern da entsprechend der Flexibilität aufzeigen und nicht diese traditionellen Almabtriebe stattfinden, dass die ganze Herde abgetrieben ist, dann spricht nichts dagegen, dass man einen Teil der Tiere früher abholt. Wichtig ist ja, dass sie im Frühjahr schon 3 Wochen früher aufgetrieben werden. Da bleibt die Almzeit auch wieder gleich.
Ja, wer im Frühling seine Alm am zeitigsten bestößt, hat im Herbst am längsten eine grüne Alm, ist so ein Bauernspruch bei uns im Ennstal gewesen und das trifft natürlich voll zu. Schau mal ein bisschen in die Praxis hinein. Du hast ja Projekte betreut, wo du vieles kennengelernt hast. Du hast Probleme gesehen, du warst selbst gefordert in feuchten Jahren, das habe ich selber mitgekriegt. Und kannst du zu diesen deinen Erfahrungen ein bisschen was sagen? Auf was muss man aufpassen? Was kann auch passieren in manchen Jahren? Also wenn man früh raufgeht, kann es natürlich oberschneiden. Brauche ich Futterreserven nach Möglichkeit ein bisschen heuer auf der Alm? Reden wir über das ein bisschen. Deine praktischen Erfahrungen, deine Projekte.
Ja, du hast das angesprochen, es kann natürlich, wo viel Licht ist, ist ja immer wieder mal ein bisschen Schatten, das ist normal. Wenn man, jetzt gehe ich auf deine Einführungen aus, wenn man sehr früh auf die Alm geht, dann kann es immer wieder mal einen Spätwintereinbruch geben, das ist durchaus möglich. Der Unterschied ist aber der, im Vergleich zu einem Frühwintereinbruch im Herbst, dass die Rinder wissen, dass unter dem Schnee ein frischer, hochwertiger Aufwuchs drin ist. Im Herbst wissen die Rinder, dass nur noch altes, überständiges Futter da ist. Und im Herbst fangen die Rinder an zu ziehen, die fangen an zum Gehen. Im Frühjahr, wenn der Spätwintereinbruch kommt, dann sind die in der Regel ortstreu und weiden dann, wenn man es oftmals in den Reportagen im Fernsehen sieht, wie die Bison, dass die unter dem Schnee weiden. Also in unseren Projekten, wenn wir so eine Situation gehabt haben, wir haben eigentlich nie Heu zugefüttert, weil eben die Rinder nach einem Tag Schnee, dann weiden wir im Schnee, weiden wir ganz normal. Die Kälte macht den Rindern nichts aus. Ein Rind hat eher ja das Problem bekanntlich mit zu hohen Temperaturen. Wenn man solche Flächen koppelt, die brach gefallen haben, beziehungsweise unterbeweidet sind, dann haben wir in der Regel auch keine dichte, tragfähige Grasnarbe. Das kann uns wieder Probleme machen in sehr nassen Jahren, wie du angesprochen hast. Das war bei uns im zweiten Projektjahr damals, 2013. Und da hat man dann einmal gewisse Schwierigkeiten gehabt. Wenn sich die Narbe umgestellt hat, wirst du es ja wissen von der Beweidung her, dass man diese Bestockung fördern, die Wurzeldichte fördern etc., dann sind diese Grasnarben stabil, dann sind es diese grünen Matten, die dann immer wieder beschrieben werden und dann haben wir da eigentlich auch keine größeren Probleme mehr, bis dato zumindest.
Du hast ja auch in Österreich Projekte betreut, in Salzburg zum Beispiel. Was waren da eure Ziele zu Beginn und was habt ihr dann auch erreicht und wie habt ihr es erreicht?
Also da muss ich mich bei den Kollegen in Salzburg und beim Land Salzburg ausdrücklich bedanken, dass wir das Ganze initiiert haben, umgesetzt haben, weil uns eigentlich diese Salzburger Projekte den Durchbruch von der fachlichen Seite her gebracht haben. Interessant ist ganz kurz die Historie. Wir haben begonnen im Pongau, im salzburgischen Pongau, mit dem Maschinenring. den dortigen. Das hat damals Alm-Revitalisierungsprojekt gegeben, wo man sehr viel geschwendet hat, gerodet hat, über Maschinenring und so weiter. Und man hat gesehen, dass nach 5, 6, 8 Jahren die Flächen wieder zurückgefallen haben, wieder verstraust sind, weil das Weidemanagement sich nicht geändert hat. Und so haben wir eben da die ersten Almen betreut und haben gezeigt, wie es funktioniert. Und dann ist über das Land Salzburg eben dieses große Salzburger Almprojekt gekommen, wo wir in den verschiedenen Gauen, also Pinzgau, Lungau, Wongau, Arbeitskreise gegründet haben mit diesen entsprechenden Projektalmen, wo entsprechend Almbauern sich gesammelt haben. Wir haben regelmäßige Treffen gehabt, damit die Almbauern lernen, wie sich die entsprechenden Managementmaßnahmen auswirken. Man muss Weide sehen lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss Weide sehen lernen. Und das hat uns da eben über diese Arbeit sehr, sehr viel geholfen.
Was verstehst du konkret unter Weide sehen lernen?
Weide sehen lernen. Das Problem ist vielfach, ich mache heute eine Entscheidung. Das ist witterungsabhängig, das ist von vielen Dingen abhängig und ich muss praktisch dann diese Maßnahme nach einer gewissen Zeit, wir haben uns hier monatlich getroffen im Abstand, sehen, wie sich diese entwickelt. Deshalb Weide sehen lernen.
Und praktisch durch diesen Austausch lernt man natürlich dann auch voneinander, wie welche Maßnahmen wirklich wirken. Habt ihr euch, du hast vorher erwähnt, die Almen waren teilweise verbuscht. Habt ihr durchaus auch wieder, wurde geschwendet und dann intensiv beweidet oder gezielt beweidet? Oder habt ihr zwischendrin dann auch wieder schwenden müssen? Oder kann man durch gezielte Beweidung dann das Schwenden überhaupt, braucht man es nicht mehr?
Also das mit Schwenden, das ist also, da bin ich immer sehr gespalten, weil Schwenden bedeutet ja, man schafft ja zusätzlich Futterfläche. Und wenn wir haben ja das Problem, dass die Almen verbuschen, verstrauchen, verwalden, weil sie nicht abgefressen werden. Also wir haben ja zu wenig Vieh. Und wenn wir jetzt zusätzlich wieder Flächen freistellen, dann bräuchte ich ja nochmal mehr Vieh, um das abzuweiden. Das ist ein großes Problem. Das zweite ist, Zwergsträucher etc. haben wir durch eine gezielte Beweidung, auch die Unkräuter, die so typisch auf einer Alm haben, ich denke jetzt gerade an den Ampfer, Alpenampfer in die Lägerflächen, an Bürstling, an die Rasenschmiele etc., die können durch eine frühe Beweidung wunderbar bekämpft werden, zurückgedrängt werden. Auch die Zwergsträucher, wir haben ja sehr viele Probleme teilweise mit Blaubeeren. Zum Beispiel, Blaubeeren ist das erste Futter im Jahr. Sobald die Blaubeeren treiben, verhungert keine Kuh mehr. Mhm. Das ist am Anfang hochverdaulich. Das wird vom Weidevieh ganz normal gefressen, wie Weidegras auch. Erst wenn es dann beginnt zu verholzen, wird es gemieden. Also so haben wir viele Flächen auch wieder rekultiviert, nur durch diese intensive Beweidung. Eine Weide verlangt einen strengen Biss.
Sigi, habt ihr auch Saatgut eingebracht auf den Almen oder ist der ursprüngliche Bestand einfach immer die Basis gewesen? Oder hat es Situationen gegeben, wo du gesagt hast, da müssen wir jetzt ein standortangepasstes Saatgut zurückbringen?
Das war anfangs heftig diskutiert, machen wir es nicht. Unsere Kollegen Agrarökologie an der LFL, die haben davor gewarnt, weil es bei uns einfach kein standortgemäßes Saatgut nicht gibt. Wir haben auch in allen Projektalmen darauf verzichtet. Wir haben in der Regel diese klassischen Weidegräser auf den Almen nach wie vor zumindest in Spuren vorhanden. Und wenn dieses Management, wenn dieser Verbiss, wenn diese gelenkte Weideführung greift, dann werden diese Gräser wieder gefördert und können sie in wenigen Jahren massiv ausbreiten.
Okay. Was sind für dich so typische Indikatoren auf einer Weide, wenn du dorthin kommst, ob die Weideführung funktioniert oder nicht funktioniert? Was siehst du sofort?
Was sehe ich sofort? Das Klassische ist, wenn man im Sommer oder jetzt, dieses Jahr ist ja wieder sehr extrem über die Almen geht und ich finde jetzt schon auf den Weiden die Gräser beginnen der Blüte oder in der Blüte. dann ist das Weidemanagement einfach, da gibt es kein Weidemanagement. Am besten ist immer zu erkennen, und so gehen wir eigentlich dann bei so Projektalmen oder in der Beratung auch vor, dass wir im Herbst, im September, Oktober eine Begehung machen und dann den Weiderest abschätzen, der nicht gefressen wurde. Und dieser Weiderest ist eigentlich dann der erste Indikator, wie viel Vieh brauchen wir mehr. Haben wir 30% Weiderest, brauche ich 30% mehr Vieh. Und da das ja der erste Aufwuchs ist, der im Frühjahr schon nicht gefressen wurde, und wenn der dann in Folge durch mehr Vieh gefressen wird, dann gibt es einen zweiten, einen dritten Aufwuchs, dann muss ich in der Regel nochmal nachjustieren und bräuchte nochmal mehr Vieh.
Sigi, dir ist ja auch die Biodiversität ein wichtiges Thema. Wie kann eine gute Weideführung dazu beitragen, Biodiversität zu erhalten und sogar zu fördern auf der Alm?
Grundsätzlich ist es so, wenn eine Alm beginnt zu verbrauchen, dann steigt kurzfristig die Biodiversität an, weil sich zu den klassischen Weidepflanzen, Blühpflanzen, auch die Brachepflanzen, die Bracheanzeiger dazugesellen. Das ist aber nur eine kurze Übergangsphase. Anschließend werden diese dominanten Arten, Zwergsträucher, wie auch schon erwähnt, Bürstling etc., so dominant, dass sie diese empfindlichen, lichtbedürftigen Pflanzen verdrängen, bis sie weg können. Eine gezielte Beweidung mit entsprechenden Ruhephasen fördert, unterdrückt zunächst einmal die starkwüchsigen, dominanten Pflanzen und schafft Licht und Raum für die Blühpflanzen. Wir haben auch Monitoring gemacht und haben festgestellt, dass eben nach einigen Jahren die Biodiversität wieder zunimmt, weil eben diese klassischen Blühpflanzen wieder verstärkt zum Vorschein kommen. Allerdings geht der Weg zurück auch wieder sehr schnell, wenn die Beweidung nicht mehr entsprechend betrieben wird, haben wir sehr schnell wieder den Effekt der Verbrauchung.
Okay. Wir haben vorher ein bisschen angesprochen, Klimawandel, trockene Phasen nehmen auch auf manchen Almen zu. Gibt es dazu auch Tipps oder Erfahrungen aus deinen Projekten?
Das ist, wird immer wieder angeführt, die Trockenheit. Aber wir haben auf unseren Höhenlagen in aller Regel ausreichend Feuchtigkeit, ausreichend Niederschläge für das Graswachstum. Ausnahmen sind sehr steinige Almen, Magerrasen mit sehr geringer Humusablage. Da kommt es dann tatsächlich ab und zu Ausbrennungen, dass das vertrocknet und so weiter. Man macht eine Beobachtung, zieht aber oft den falschen Rückschluss draus. In sehr trockenen Jahren, in heißen Sommern, werden die Almen relativ schnell braun. Der Aufwuchs verdorrt. Das ist aber in aller Regel nicht aufgrund von Wassermangel, weil gut gemanagt die Almen auch dort in solchen Jahren bis zum Herbst grün bleiben, sondern dieser Trockenstress, in Anführungsstrichen, drängt die Gräser sehr frühzeitig zur Halmbildung, zur Blütenbildung. Und wenn Gräser in die Blüte gehen, bekanntlicherweise in die Samenbildung, dann sterben sie ab, dann werden sie braun. Und derweil hat in trockenen Jahren geht es sehr rasch, sehr früh. Und das wird dann vermeintlich als Trockenstress interpretiert, obwohl es eigentlich nur sehr früh zur Samenbildung gekommen ist.
Das heißt, du sagst, aus der Sicht des aus der Pflanzen und des Bestandes ist die Trockenheit auf der Alm nicht das große Problem. Möglicherweise gibt es Herausforderungen der Trinkwasserversorgung der Rinder dann, wenn sozusagen die Bäche nicht mehr rinnen und so weiter und keine Wasserversorgung mehr ist, gerade auf kalkreichen, steinigen Standorten, oder?
Das ist mein großer Appell an die Almbahn, dass man die Quellfassungen wieder richtet, dass man die wieder in Ordnung bringt. Bei uns ist so, dass die Quellfassungen oftmals noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Die sind jetzt kaputt. Die Quellen würden noch schütten, aber das Wasser läuft überall hin, bloß nicht da, wo es hin soll. Also das ist die Investition in die Zukunft, die Quellen entsprechend zu fassen und zu ertüchtigen.
Sigi, vielleicht jetzt zum Schluss unseres Podcasts kommen. ein bisschen so im Jahresverlauf ein bisschen denken, was so der Almbauer, die Almbäuerin tun soll, um eine gute Almsaison vorzubereiten, dann durchzutragen. Wir sind jetzt aktuell im Dezember, Jänner, Februar. Was würde dir dort durch den Kopf gehen? Oder was macht Sinn, jetzt nachzudenken? Vielleicht auf Partnerbetriebe zuzugehen, um mehr Tiere auf die Alm zu bekommen. Das könnte der Winterarbeit sein, oder?
Das ist eigentlich schon zu spät. Weil der Partnerbetrieb, der muss eigentlich schon im Jahr vorher akquiriert werden. Wir brauchen weidegewohntes Vieh, das ist das A und O. Und weidegewohnt heißt nicht, dass die Tiere eine Woche vor dem Almauftritt auf einen kleinen Anger kommen, damit sie einen Lektorzahn lernen. Die müssen grasen können. Und grasen lernt ein Kalb in wenigen Stunden. Eine trächtige Kalbin kann passieren, dass es einen ganzen Sommer nicht kapiert. Ja. Man muss mit den Fremdbetrieben Kontakt aufnehmen, dass die ja nicht überkonditionierte Tiere bringen. Verfettete Rinder fressen schlechter, verfettete Rinder kommen im Herbst leichter warm, als wir es im Frühjahr aufkommen. Da macht es eine sehr schlechte Werbung für die Alm. Mhm. Was eine Winterarbeit ist, das ist der Kopf, eine Kopfarbeit. Ich muss planen, wie mache ich meine Koppeln? Wann meine Koppeln letztes Jahr die Zaunführung richtig? Hat es Probleme gegeben mit Trittschäden? Muss ich einen Zaun anders machen? Wann muss Weide sehen lernen? Ja? Ich muss im Kopf so weit sein, dass ich bei der Schneeschmelze meinen Zaun mache und nicht warte, bis irgendwie dann grün wird, dann ist es zu spät. Ja? Und solche Dinge haben die Winterarbeit.
Clownpflege vielleicht auch, oder? Clownpflege vielleicht noch, wenn es notwendig ist, könnte ein Thema sein.
Clownpflege sollte rechtzeitig gemacht werden, dass sich die Clown, sofern es kleine Schwierigkeiten gegeben hat, sich wieder regenerieren können. Ganz wichtig, und ich stehe jetzt leider Gottes auch immer wieder jetzt bei den Almbauern fest, dass das Wissen zur Weide, wo wir uns ja jetzt seit 20 Jahren intensiv damit beschäftigen, das Wissen zur Weide im Talbetrieb verloren gegangen ist. Mhm. Ja, die Rinder müssen am Talbetrieb im zeitigen Frühjahr auf die Weide.
Das heißt, wenn die ersten Betriebe mit dem Wiesen abschleppen beginnen, sollen die Tiere raus. Das heißt, euch draußen teilweise im März, bei uns Anfang April, je nachdem, wo man halt liegt, bis Mitte April. Und warum bin ich da jetzt ein bisschen ins Wort gefallen? Es macht aber schon Sinn und es ist auch zwingend anzuraten, im Tal mit den Tieren zeitig weiden zu beginnen und dann gehe ich halt im Juni auf die Almen oder wann es halt passt, oder?
Es ist ganz entscheidend, zum einen ist es entscheidend für den Pflanzenbestand im Talbetrieb. Wir können im zeitigen Frühjahr die ganze Unkrautbekämpfung über weidendes Vieh machen. Wir können die Bestockung entsprechend fördern, wenn die 3-4 Wochen mindestens auf den Weiden, auf den Heimflächen sind. Ich kann Futter sparen, ich brauche es nicht konservieren, die ganzen Konservierungsverluste, die habe ich nicht, etc. Noch ein Wort dazu, zeitiger Weideaustrieb am Heimbetrieb. Ich muss die Milchkühe umstellen. Der Pansen muss sich umstellen auf das Weidefutter. Der braucht seine Zeit, das wissen wir alle. Ich stelle oftmals viel fest, dass Milchkühe vom Stall weg auf den Hänger verladen werden und auf die Alm gefahren. Dass der erste Weidetag eigentlich auf der Alm ist. Das ist viel zu spät. Die Tiere haben sich nicht an das Klima gewöhnt, an die Sonneneinstrahlung gewöhnt. Die reagieren mit Sonnenbrand etc. Ja? Diese Zufütterung auf Melkalmen. Jedes Kilogramm Heu, das wir da oben verfüttern, fressen die Kühe 1 Kilogramm Gras weniger. Also mit jedem Heuballen, den man auf die Alm bringt, macht man einige Quadratmeter, hunderte Quadratmeter Almweide praktisch wieder zunichte. Also es ist kontraproduktiv. Geschweige denn vom Nährstoffeintrag, wenn wir Fremdfutter auf die Alm bringen. Kraftfutter und Heu.
Jetzt sind wir schon beim Alm. Wir sind jetzt in der Phase Winter haben wir verlassen. Im Tal haben wir geweidet. Wir transportieren unsere Tiere auf die Alm, die ersten Almtage. Was empfiehlst du da?
Die ersten Almtage, also weidegewohntes Vieh beginnt ja sofort mit der Beweidung. Problematisch ist dann, wenn Fremdbekind, das eben da noch Schwierigkeiten hat. Entscheidend ist, wenn wir nochmal kurz bei den Melkalmen bleiben, eine Tag- und Nachtweide. Wir propagieren das Land auf, Land ab. Die Kuh braucht die Zeit zum Fressen. Ne? Wenn die harten Tag im Stall ist, fehlt dir die Zeit zur Futteraufnahme. Dieses Argument, das geht nicht, das lasse ich nicht gelten, weil es in Österreich sehr regional unterschiedlich ist. In Tirol zum Beispiel, da kann man keine Tagweide machen, da funktioniert nur die Nachtweide. Umgekehrt ist im Westling, im Allberg, da geht es noch andersrum.
Also, vermeintlich meinst du? Du meinst vermeintlich.
Genau, vermeintlich. Mhm. Und wenn man dann Betriebe umstellt auf Tag- und Nachtweide, dann ist natürlich so, dass vor allen Dingen die älteren Kühe auf ihr Recht pochen und wieder in den Stall wollen. Man muss quasi den Tieren, ich habe einmal den Spruch gelernt von unseren Kollegen aus der Schweiz, wir erziehen die Rinder, nicht die Rinder uns.
Okay. Gut, wir sind zu Beginn der Weidesaison, wir beweiden diese Flächen zuerst, die bereits gut ergrünt sind, und wir gehen in die Schattenlagen, in die höheren Lagen später hinein. Wir führen eine Koppelwirtschaft durch. Das ist sozusagen, begleitet uns jetzt in der Weidesaison. Wie schaut's mit dem Thema Parasiten aus? Einerseits könnte ich ja welche aus dem Tal mitgenommen haben. Andererseits wissen wir durch den Klimawandel teilweise ja jetzt auch auf den Almen neue Talparasiten auch auf den Almen auftreten. Was kannst du dazu sagen?
Weide findet in der Natur statt und in dieser Natur befinden sich einfach auch die Parasiten. Das ist einfach so. Der Klimawandel macht uns hier schon gewisse Probleme, weil viele Parasiten einen Zyklus mehr im Jahresverlauf problemlos schaffen. Ich denke jetzt nur auch an Beispiel Lungenwurm. Hat man vor 50, 60 Jahren gesagt, der Lungenwurm, der kommt bei uns Ende Juli, August. Da haben wir jetzt schon Befallraten mit gesundheitlicher Beeinträchtigung im Juni. Ja? Also da muss man unbedingt reagieren. Ein Monitoring wäre nicht schlecht mit Kotproben, dass man ein bisschen einen Überblick hat. Bei Almen, wo viel Vieh aus unterschiedlichen Betrieben kommt, haben wir schon zum Teil diese Probleme, dass stark belastete Tiere aufgetrieben werden, die dann die Weiden belasten, verseuchen und dann das andere Vieh anstecken. Also hier gilt auch das Prinzip der Solidarität, dass man hier schon konsequent schaut, dass man hier den Druck gering hat.
Spricht es dafür, am Talbetrieb oder in der Talweidezeit noch eine Parasitenbehandlung, wenn es notwendig ist, zu machen? Weil du gesagt hast, auf die anderen auch Rücksicht zu nehmen?
Also grundsätzlich sollte es ja so sein, wenn man in die Belastung, und das haben wir auf den meisten Flächen einfach, dass eine gewisse Belastung vorhanden ist, dass man eine Weideabtriebsbehandlung durchführt, damit die Tiere weitgehend frei über den Winter kommen und dann müssen sie sich ja im Frühjahr erst wieder auf der Talfläche anstecken. Ist das der Fall, sollte zum Auftrieb grundsätzlich eine Behandlung durchgeführt werden. Wird es nicht gemacht, dann empfiehlt sich eine Midsommerbehandlung, die wir auf vielen Projektarmen dann durchgeführt haben, weil wir eben aus den verschiedensten Stellen die Tiere gehabt haben. Was im Zuge vom Klimawandel oder von der Extensivierung zunehmend Schwierigkeiten macht, das ist der Lebeegel zum Beispiel. Hat früher der Landwirt der Prämie gekriegt, wenn er Feuchtstellen trocken gelegt hat, dann wäre er jetzt gestraft, wenn er das macht. Der Preis ist natürlich, dass wir den Zwischenwirt stärker, die Zwergschlangenschnecke stärker fördern. Und dann haben wir hier zunehmend ein Problem. Bei uns im Nordstaat der Alpen haben wir das. Im Süden wird es vielleicht weniger sein mit der Trockenheit. Aber da ist ein Augenmerk drauf zu legen, Controlling machen und dann bei Befall entsprechend reagieren. Sonst wird es schwierig.
Wenn man jetzt Almen hat, wo man nicht regelmäßig oben ist, wie oft würdest du dann über die Weidesaison hinweg die Tiere wieder beobachten fahren? Einmal in der Woche, alle drei Tage, natürlich je öfter, desto besser, aber was wäre so eine Mindestfrequenz aus deiner Sicht, wenn es jetzt um Kalbinnen zum Beispiel geht?
Also auf reine Jungviehalmen, also würde ich schon mehrmals in der Woche nachschauen. Es ist nicht verpflichtend, dass man auf extensiven Weiden, was wir Almen quasi vollfinden, großflächig, dass man täglich Viehnachschau macht, das ist nicht so. Aber rein aus Eigennut, aus Eigeninteresse würde ich einfach schon schauen, dass ich da jeden zweiten, dritten Tag einmal drum bin. Es kann sich einmal ein Tier verletzen, es kann einmal ein Tier mit der Glocke irgendwo hängen bleiben oder irgendwie. Je öfter, desto besser.
Was haltest du von digitalen Systemen, die uns helfen können, die Tiere schneller zu orten auf der Fläche mit GPS und solchen Dingen? Hast du da Erfahrungen?
Also wir haben ja da an der Anstalt bei uns vor Jahren diese GPS-Sender getestet. Mittlerweile ist die Stromversorgung, die Akkus so gut, dass sie über den Sommer halten. Es ist ein Kostenfaktor. Wenn ich eine gelenkte Weideführung habe, eine Koppelwirtschaft,
dann
brauche ich das eigentlich nicht, weil ich genau weiß, wo meine Viecher sind. Was es nicht schlecht bewährt hat, das ist für Schafe, die frei am Berg gehen in den Höhenlagen, weil man die dann einfach gezielt orten kann und gezielt drauf losgeht, wo sie sind. Aber unser Ziel ist ja, wir wollen eine geregelte Weidewirtschaft, dann wissen wir, wo die Viecher sind und dann brauchen wir solche kostspieligen Dinge nicht.
Wenn wir jetzt in Richtung Herbst hineinkommen, also wir gehen ja in der Weidesaison weiter, möglicherweise hole ich frühzeitig einige Tiere herunter, wenn es möglich ist und wenn es notwendig ist. Wann ist ein guter Abtriebszeitpunkt aus deiner Sicht?
Die Almflächen sollten sich nochmal ein bisschen regenerieren können, dass sie Reservestoffe fürs nächste Jahr aufbauen. Hier ist wieder so, ich habe eingangs gesagt, zum Almauftrieb gibt es keine festen Zeitpunkte, da gibt es keine Namenstage oder irgendwie. Es ist aber so, von der Verschiebung der Jahreszeiten ist der Herbst noch verschont geblieben. Der Wintereinbruch ist laut unseren Meteorologen zur gleichen Zeit wie noch vor 70 Jahren. Also hat sich nur das Frühjahr verändert. Also hier ist so, dass diese traditionellen Abtriebstermine durchaus noch Berechtigung haben. Was erstaunlich ist und was sehr positiv zu bewerten ist, dass gut abgeweidete Flächen bis zum Wintereinbruch, bis zum Dauerfrost stetig leichten Zuwachs bilden, was ganz wichtig ist für das Wild, weil das Wild, Hirsch, Gams natürlich, wenn die Rinder weg sind, wieder auf die Weideflächen drücken und so ihren ganz jungen Herbstaufwuchs nochmal nutzen können und sie nochmal Reserven für den Winter anlegen und vor allen Dingen dann im Winter oder die Baumschösslinge etc. nicht so stark verbeißen. Und die abgeweideten Flächen ergrünen auch im Frühjahr wieder wesentlich stärker, was auch wiederum dem Wild zugute kommt.
Wenn ich jetzt mit meinen Tieren im Herbst ins Tal zurückkomme, dann könnte ich ja im Tal noch weiter weiden und dann komme ich in die Winterperiode. Gibt es zu dieser Phase jetzt noch als Almweidebetrieb etwas zu sagen, was du sagst, denkt an das noch, bevor es dann in den Winter hineingeht?
Ja, die Talweiden sollten natürlich die Talbetriebe dann die Herbstweide nur nutzen, rein aus Kostengründen. Die Herbstaufwüchse zum Ernten ist doch relativ aufwendig, weil der Aufwuchs gering ist. Wäre natürlich sinnvoll, man sollte, und das ist unsere langjährige Erfahrung, und die wird sich in Kumpenstall gemacht haben, halt nicht zu lange beweiden. Hier wiederum wie auf der Alm, da ist einfach nur eine gewisse Reservestoffe aufgebaut werden für einen zeitigen Austritt im Frühjahr.
Wenn man Masttiere hat, kann es Sinn machen, sozusagen dann noch eine kurze Endmast, bevor man die Ochsen zum Beispiel dann vermarktet, durchzuführen, weil es schon so ist, dass durch die viele Bewegung der Tiere auf der Alm zwar die Muskeln sehr gut ausgebildet sind, aber oft das Fett, die Fettabdeckung ein bisschen fehlt. Das kann also Sinn machen, wenn man Tiere jetzt hergibt. Was wir von der Kalbinnenaufzucht wissen, ist, dass diese Tiere, und da gibt es Zahlen ja auch aus Bayern, wenn man sich die Lebensleistung der Tiere dann anschaut oder auch die Nutzungsdauer der Tiere, dass die Alpung einen durchaus sehr, sehr positiven Effekt auf die erste Laktation und die Folgelaktationen hat, weil die Tiere einfach fitter sind.
Unsere Kollegen vom Institut für Tierzucht haben vor über 10 Jahren eine Auswertung gemacht von den LKV-Daten. Das waren etwa 250.000 Fleckviehkühe und Weide Ja-Nein, Stallaufzucht. Und da wurde eindeutig belegt, dass Weide aufgezogene Kühe höhere Nutzungsdauer haben, eine höhere Lebensleistung haben Vor allen Dingen, wenn dann die Kuh auch noch auf der Weide war. Also das ist eindeutig belegt, das ist so. Zu den Masttieren noch ganz kurz. Wir haben oftmals die Beobachtung, und wir haben dazu auch einen Versuch gemacht, man muss bei der Weide tendenziell gerade Ochsen vielleicht das Schlachtgewicht ein bisschen reduzieren, weil einfach der Erhaltungsbedarf mit zunehmendem Lebengewicht überproportional steigt. Und wir können es nicht erklären, die Futteraufnahme auf der Weide durch die schweren Ochsen einfach schlechter ist. Die fressen nicht mehr so richtig. Und wenn wir wissen, dass der Ochs nur 10% der gefressenen Nährstoffe für den Zuwachs nutzt und dann ein bisschen weniger frisst, dann haben die 10% zu schnell weg. Und dann haben wir das Problem, dass die Blauhahn oder nicht die entsprechende Fettabdeckung haben. Also wir gehen mit dem Schlachtgewicht jetzt schon runter bis auf 600 Kilo bei Fleckvieh.
Okay.
Damit man hier
da muss ich aber dann Futterverlust haben. Da muss ich aber auch dementsprechend ein kurzes Ausmaß machen, wahrscheinlich, damit ich eine Fettabdeckung insgesamt habe, gerade wenn ich mit Spätreifenrassen arbeite oder Kreuzungen. Das kommt schon dazu. Sigi, zum Schluss, was würdest du einem Almbauern, einer Almbäuerin als zentralen, wichtigen Tipp mitgeben? Das magische Dreieck natürlich. An was soll er sonst noch denken?
Das Entscheidende in all den letzten Jahren, die ich mitgenommen habe aus den Projekten und was ich immer wieder weitergebe, auch an Weideinteressierten im Tal. Man muss gut geführte Betriebe, Weidebetriebe, gut geführte Almen aufsuchen und sich hier überzeugen. Das Beste wäre eigentlich, wenn man so wie es wir im Salzburger Almprojekt gemacht haben, Arbeitskreise gründen würde und hier die Bauern mitnimmt, bei der Hand nimmt, über die ersten schwierigen Jahre drüber führt, bis das zum Selbstläufer wird. Rein nur über Vorträge, über Artikel schreiben, schafft man das nicht. Man muss Weide sehen lernen.
Gut. Lieber Sigi, danke, dass du uns mit hinaufgenommen hast auf die Almen, dass wir dein Sehen erfahren haben und auch davon lernen durften. Wir hoffen und wünschen uns, dass das einen großen Impact erzeugt, auch das Weiterdenken und das Zusammenschließen in Arbeitskreisen, dass das wirklich in der Praxis auch umgesetzt wird und von der Beratung auch wahrgenommen wird. Gemeinsam unterstützen wir diese Wege natürlich, weil uns die Weidehaltung, und das wissen wir ja von uns beiden, sehr wichtig ist. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit. Danke, dass es möglich war, heute hier über Telefon miteinander zu kommunizieren. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, spätestens im nächsten Jahr bei der internationalen Weidetagung, die ja in Österreich stattfindet. Lieber Sigi, alles Gute nach Bayern und danke für die Podcast-Möglichkeit.
Ja, ich bedanke mich auch, dass man hier wieder das Ganze ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt. Und vielleicht gelingt es uns ja zumindest in kleinen Schritten und die wunderbare, wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten.
Dankeschön. Raumwerk Duftanstalt.